Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich melde mich zurück und begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Donnerstag, dem 13. Juni 2024. Die neue gedruckte Weltwoche erscheint heute mit der Printfassung des großen Interviews mit Serbiens Präsident Aleksandar Vučić. Für mich eine der großen, im Westen unterschätzten, beeindruckenden Persönlichkeiten der europäischen Politik. Ex-Oriente Lux. Ja, man muss heute etwas in den Osten schauen, um kantige, profilierte Persönlichkeiten, die eben auch den Mut haben, in der Politik den Gegenwind auf sich zu nehmen, um die an oberster führender staatlicher Stelle zu erkennen. Bei uns sind solche Leute erst in der Opposition, trommeln sie sozusagen an die Burgmauern der Macht, werden sie mit Pech und Schwefel begossen, verleumdet und angeschwärzt, die Nazis und all diese Vorwürfe, der Aberwitz. Sie erinnern sich, Lars Klingbeil, der SPD-Chef, der die AfD-Chefin Weidel vor laufender Kamera als Nazi bezeichnet und ihre Partei. Wir haben ja gestern nachgeliefert die Zahlen. 570.000 SPD-Wähler migrierten zur AfD. Sind das alles Nazis? Auch die CDU und die FDP haben sehr viele Wähler, Hunderttausende von Wählern an die AfD verloren. Alles Nazis, also haben alle deutschen Parteien da ein Nazi-Problem? Oder könnte es allemal sein, dass diese Verunglimpfungsvokabeln Ausdruck wachsender Verzweiflung sind? Ich überlasse das Urteil Ihnen. Aleksandar Vučić, sein Fazit, sein Blick, Sie kennen es vielleicht schon aus dem gefilmten Gespräch, aber gedruckt fast noch eindrücklicher. Wir werden eine Katastrophe erleben. Serbien bereitet sich auf einen großen Krieg vor. Die Schlafwandler, die Traumtänzer, die Verblendeten, die sich glauben, da eine Konfrontation leisten zu können. Hier eine mahnende Gegenstimme. Wissen Sie, ich habe gerade heute eine Diskussion gehabt, beziehungsweise gestern, mit einem Bekannten von mir, der mir gesagt hat, ja, man müsse doch hier ganz klar auf einer Seite stehen gegen Russland, es gebe gar keine andere Alternative. Da muss ich jetzt als Schweizer aus neutralitätspolitischer Sicht entgegenhalten. Nein, es gibt eben auch die neutrale Position, der Versuch, gewissermaßen dienlich sein zu können für die Möglichkeit eines gleichberechtigten Gesprächs unter den Kriegsparteien. Darum ist natürlich diese Birkenstock-Konferenz ein großes Problem für die Schweiz. Gassis, Marignano, Kiew kapert den Birkenstock, AfD nicht extrem, das sagt der reichste Mann der Welt oder einer der reichsten Männer der Welt, Elon Musk, Vorkämpfer auch der Meinungsäußerungsfreiheit mit seinem Twitter bzw. mit seinem Kanal X. Europas Eliten unterwerfen ihre Bürger einer Dezivilisation. Das ein großes Interview, das Urs Gehriger geführt hat mit Frank Furedi über den Kulturwandel in Europa. Europa tritt ja viele der Werte heute, oder in Europa, die europäischen Regierungen treten viele der Werte mit Füßen, die unsere Welt, unsere Zivilisation seit Jahrhunderten prägen. Eine Form der Selbstvergessenheit, die sich da politisch ausbreitet. Dann erscheint jetzt dieses Buch im Weltwoche Verlag, wunderschön gemacht mit Hardcover, Jean-Daniel Ruch, Frieden und Gerechtigkeit, Erfahrungen eines Schweizer Diplomaten zwischen Balkan, Russland und Neuost, geleitet von Altbundesrätin Micheline Galmiret. Hochinteressant, hat schon Schlagzeilen gemacht, weil es brisant ist, Jean-Daniel Ruch nicht nur beim Kriegsverbrechertribunal in Den Haag aktiv, damals im Balkan in Kriegszeiten. Er war Botschafter in Tel Aviv, kennt also den Nahostkonflikt sehr gut und war zuletzt am Rande sogar noch involviert in diese Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine in Istanbul, wo man sich bereits geeinigt zu haben schien auf eine neutrale Ukraine. Putin hätte sich zurückgezogen aus Kiew, aus den Donbassgebieten. Man hätte eben einen neutralen Status definiert, doch das Ganze ist vereitelt worden von den Amerikanern. Die Geopolitik, die Interessen, der Versuch eben mittels der Ukraine Russland zu schwächen, hatte da die Oberhand. Und die Gretchenfrage, die knifflige Frage ist, wie kommen wir aus dieser ganzen Eskalationsspirale wieder hinaus? Was müsste man da machen? da ist guter Rat teuer, aber durch eine immer noch enthemmtere Rhetorik, durch immer noch mehr Konfrontation, noch mehr Waffen, wird man sicherlich den Ausstieg da nicht schaffen. Das ist der teuflische Zirkel der Kriegseskalation, in die man schleichend gewissermaßen hineinkommt, und ohne dass man es eigentlich realisiert, wird man richtiggehend hineingefressen in diese Kriegsdynamik. Scholz verliert gegen Ursula von der Leyen, deutsche Autobauer nervös. Die EU will massive Zölle auf E-Autos aus China. Für die deutschen Hersteller ist das eine Hiobsbotschaft. Frankreich dagegen ist zufrieden. Ja, ganz einfach. Setzt sich der Protektionismus durch, diese Konfrontationsmentalität, wird Europa, wird Deutschland verarmen. Die Franzosen, die haben eine andere Politik, da ist der Merkantilismus immer noch Trumpf, wobei Frankreich ist auch in vielerlei Hinsicht unterschätzt vielleicht, denn es sind doch auch dort noch sehr viele bedeutende Konzerne ansässig. Alles können die Franzosen auch nicht falsch machen, aber was ordnungspolitische Vorstellungen angeht, bin ich zum Beispiel mit meiner liberal-konservativen Gesinnung näher bei der deutschen Tradition als bei der französischen, die viel mehr staatlichen Interventionismus predigt. Die Deutschen sind da maßvoller, nicht komplett turbokapitalistisch aufgestellt, das weiß Gott nicht, aber doch etwas liberaler. Und jetzt ist die entscheidende Thematik hier, die entscheidende Konfliktlinie, ja, ist man eben für diesen Protektionismus gegen Russland, gegen China, gegen die sogenannten Bösen, oder ist man für den Freihandel? Ich hoffe, ich glaube auch, dass die wirtschaftliche Vernetzung viel weiter fortgeschritten ist, als man das bewusst ist, und dass deshalb auch die Konfrontation, solange sie nicht in den absoluten Wahnsinn umkippt, an dem wir nahe dran sind, solange das nicht passiert, ist eben die Chance doch immer noch da, dass eben die Zusammenarbeit über die Feindseligkeit, über den Krieg triumphiert. Teilnehmerzahl sinkt, Schweizer-Ukraine-Konferenz droht zur Luftnummer zu werden. Zahlreiche Staaten sagen ihre Teilnahme am Birkenstock-Treffen am Wochenende ab. Auch Berlin spielt die Bedeutung des Gipfels herunter. Wir setzen uns in der Weltwoche sehr, sehr kritisch mit dieser nun amtlichen und institutionalisierten Preisgabe der schweizerischen Neutralität auseinander durch unsere Landesregierung. Sie verstehen, wenn ich auf einem Kanal, der vor allem im Ausland angeschaut wird, es nicht auf meine Regierung losgehe, das muss ich sozusagen im Inland tun, aber mir begegnen sehr viele Deutsche, Österreicher, die den Kopf schütteln über die Schweiz, und zwar respektvoll den Kopf schütteln, aber doch mit einer ehrlichen Fassungslosigkeit mir sagen, dass sie sich das nie hätten vorstellen können, wie schnell die Schweiz hier bewährte Säulen ihres Staates schreddert, preisgibt, in den Orkus wirft. Und ich kann Ihnen da nicht widersprechen. Ich kann nur hinzufügen, die Schweiz hat in ihrer Geschichte schon viele Schwächeperioden durchgemacht. Neutralitätsvergessene Perioden, Schweizvergessene Perioden, könnte man sagen. Doch man hat am Ende immer wieder die Kraft gefunden, sich einen Ruck gegeben. Das allerdings hatte entscheidend immer damit zu tun, dass eben die Unabhängigkeit des Landes von den Schweizern gefordert und gewollt wurde. Das ist sozusagen das Kraftgehen der direkten Demokratie, das sich da sträubt gegen Vereinnahmung und Bevormundung. Hoffen wir, dass irgendwann bald einmal genug Heu oder genügend ausreichend Heu runtergefallen ist, auf das sich hier wieder eine Gegenreaktion abbildet. Gewisse Gegenreaktionen, ein Aufbäumen sehen wir ja auch in anderen Ländern Europas. Man ist da nicht mehr bereit, diese aus der Sicht von vielen Wählern wirklichkeitsferne Politik mitzumachen. Nach AfD-Erfolg statt Bekenntnis, Folklore und Empörung sollte die Politik ihr Versagen erkennen. In der Berliner Zeitung schreibt dies eine Diana Kinnert. Übrigens, die Berliner Zeitung finde ich eine ausgezeichnet gemachte, gute Zeitung, die eben auch etwas Weltwoche-like anderen Meinungen Raum gibt. Das ist erfrischend, das finde ich großartig, dass sich hier auch ein Unternehmer, der Holger Friedrich, glaube ich, heißt er, mit seiner Frau, sehr erfolgreich, sehr viel Geld verdient im IT-Bereich, dass die sich jetzt da betätigen, diese Zeitung herauszubringen und da eben einen etwas Kontrapunkt zu schaffen gegenüber dem Mainstream. Die bürgerliche Mitte empört sich über den AfD-Erfolg. Wie braun und rechtsradikal muss das Land werden, bis die Mitte ihr eigenes Scheitern erkennt? Ja, braun und rechtsradikal, das ist natürlich das Verleumdungsvokabular, das angewendet wird, aber die Grunddiagnose stimmt natürlich. Statt über die Konkurrenz zu zetern, die aber nicht braun und rechtsradikal ist, das ist eben das sind diese Gaunerworte, diese Gaunerbegriffe, die da herumgereicht werden, ist ja heute über Nacht sozusagen aus jedem Rechten, aus jedem Rechtspopulisten, auch schon so eine Verunglimpfung, ist ein Rechtsextremer geworden. Also die Ausweitung der begrifflichen Kampfzone da von links findet dramatisch statt. Aber etwas ist richtig an diesem Befund, dass eben die selbstzufriedene Schelte auf die Konkurrenz, das selbstherrliche Herunterblickende auf die anderen, das greift definitiv zu kurz. Diese Parteien, sogenannte Protestparteien, die gibt es ja nur, weil eben die Mächtigen sich da allzu bequem eingerichtet haben an der Macht. Eine andere Schlagzeile aus der Berliner Zeitung lautet: Heute AfD, stärkste Kraft im Osten, der Stinkefinger für realitätsferne Parteien. Und diese Wortwahl gefällt mir nicht, dass das immer so etwas ins Primitive gerückt wird. Ja, die Stinkefinger, das ist keine Stinkefingerpartei, sondern die AfDler, die ich kenne, das sind Leute, die sich sehr intensiv auch mit Dossiers auseinandersetzen müssen, weil sie im Gegenwind der Opposition stehen. Und wenn du im Gegenwind stehst, kannst du nicht einfach nur den Stinkefinger ausfahren, dann kommst du nicht weit. Du musst eben das Dossier besser beherrschen als die Etablierten. Ich habe eher den Eindruck, dass da die Etablierten sozusagen aus purer Verzweiflung noch den Stinkefinger zeigen, da der AfD oder wie all diese Parteien heißen. Und das ist im Grunde das Phänomen. Aber man versucht, und man merkt natürlich in den Medien, hier leider auch bei einer Berliner Zeitung, dass diese Abfälligkeiten da relativ tief imprägniert zu sein scheinen. Europawahl, Ostdeutschland wählt rechts, Ökonomen bangen um deutsche Wirtschaft. Das ist auch etwas, was mir in den letzten Monaten und Wochen aufgefallen ist. Kaum ist irgendwo in einer Umfrage die AfD oder eben eine andere Partei, vor allem die AfD, aufgerückt, dann haben die Zeitungen Ökonomen gesucht, die Warnmeldungen abgegeben haben. Ja, das wäre ganz schlimm, wenn die Rechten gewinnen. Das wäre ganz fürchterlich, wenn die AfD zulegen könnte. Warum eigentlich? Rechts ist gut für die Wirtschaft, meine Damen und Herren. Rechts ist gut für die Wirtschaft. Die Rechte, man muss das mal ganz klar definieren. Also nach meiner Vorstellung, nach meiner Lesart, die Linken sind im Zweifel für den Staat. Sie wollen immer mehr Umverteilung und sie glauben, dass der Staat letztlich dafür sorgen muss, dass alles in die richtige Richtung sich entwickelt. Der Staat hat eine aktive, gestalterische, interventionistische Rolle und zwar im Zweifel lieber mehr Staat als weniger Staat. Der Rechte sagt heute, im Zweifel lieber weniger Staat, mehr Freiräume für den Bürger, weniger Bevormundung, weniger Belastung für die Unternehmen, weniger Krieg, machtmisstrauischer. Die Rechte oder die Konservativen, hätte man früher gesagt, haben ein skeptisches Menschenbild. Sie glauben nicht an die Formbarkeit der menschlichen Natur durch Sozialtechniken und soziales Engineering. Die Linken wiederum haben ein patientenhaftes Menschenbild. Sie glauben, vor allem die Grünen, der Mensch müsse zum Guten erzogen und notfalls auch geprügelt werden. Und der Rechte sagt, nein, es ist im Urteil und auch im Freiraum des Einzelnen zu belassen, wie er sein Glück erstrebt. Der Staat hat hier stabile Rahmenbedingungen zu setzen, Eigentum natürlich zu garantieren, die Freiheitsrechte, die Unversehrbarkeit, die Meinungsäußerungsfreiheit und auch natürlich Sicherheit und Ordnung. Das gilt im Bereich auch der Migration, der Kriminalität und so weiter. Also rechts und links sind sehr vitale Kategorien in der Politik. Und wenn man auf der Rechten steht, dann ist man für die Wirtschaft. Aber in Deutschland ist offensichtlich die Wirtschaft bereits dermaßen verbürokratisiert, zumindest die Verbände, dass die Leute, die sie da finden, meistens eben Exponenten aus diesem Lager sind. So als ob es links ein Wirtschaftsprogramm gäbe. Ich meine, die Linke, wenn man das durchzieht bis zum Sozialismus, ich meine, der Wirtschaftsleistungsausweis der Linken ist beschämend. Und wenn es erfolgreiche linke Wirtschaftspolitiker gegeben hat, dann waren das meistens Wirtschaftspolitiker, wie zum Beispiel ein Gerhard Schröder, die sich ganz dezidiert konservativer Prinzipien bedient haben, um die Wirtschaft nach vorne zu bringen. Also da darf man sich, meine Damen und Herren, nichts vorgaukeln lassen. Ich bin am Ende der heutigen Sendezeit schon angelangt und verweise nochmals auf die neue Weltwoche. Die Welt ist interessant und die Welt ist nicht verdammt. Und auch das jüngste Produkt, das Comeback-Produkt unseres Buchverlages, würde mich freuen, wenn Sie sich dafür begeistern könnten. Das würde selbstverständlich mich begeistern. Ich verabschiede mich fürs Erste, melde mich aber mit Sicherheit zurück. Vielen herzlichen Dank für Ihr Vertrauen und Ihr Interesse. Bleiben Sie uns gewogen, abonnieren Sie diesen Kanal, schreiben Sie einen Kommentar, das nützt uns in den Algorithmen des Internets. Merci vielmals. Alles Gute.